Ja, schönen guten Morgen, alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich habe einen Text mitgebracht aus Römer 12, 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Soweit der Text. Wir haben schon ein bisschen übers Denken oder über Gedanken gehört. Und in diesem Text geht es um ein erneuertes Denken und um ein Leben nach dem Willen Gottes. Paulus hat vorher im Römerbrief betont, wie wir allein durch Gnade gerecht werden. Nicht durch Werke, nicht durch die eigene Anstrengung. Natürlich müssen wir immer Entscheidungen treffen. Das meine ich damit nicht. Er warnt also hier vor einer gewissen Lässigkeit gegenüber der Sünde. Solchen Lebenswandel können wir allerdings überhaupt erst führen, wenn unsere Verbindung zu Gott in seiner Gnade wiederhergestellt ist. Dieses Leben unter der Gnade unterscheidet sich im praktischen Alltag grundlegend von einem Leben unter Gesetz. Unter Gnade arbeite ich nicht eine Liste von Regeln ab, mühevoll, sondern aus Liebe zum Herrn und in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, darf ich Jesus nachfolgen. Aber ein Leben unter der Gnade Gottes vollzieht sich auch nicht einfach von selber. Wir brauchen dabei immer wieder Wegweisung, Ermutigung, weil wir Menschen mit eigenem Willen sind und manchmal auch ein bisschen dickköpfig. Unser Christsein soll nun immer aber den ganzen Menschen ja umfassen, Leib, Seele und Geist. Echtes Christsein ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern es wirkt sich auch nach außen aus. Und so schreibt Paulus hier in Vers 1: Ich ermahne euch, ich lasse ein bisschen was weg. Punkt, 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 eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was ist nun mit diesem, ja, Leiber als Opfer hingeben gemeint? Im Alten Testament geschah es durch Verbrennen und Töten bestimmter Tiere, die stellvertretend für das Leben der Menschen dargebracht wurden. Unter anderem, wenn es um Schuld oder Sündopfer ging. Diese Opferordnung des Alten Testamentes ist aufgehoben, weil sie abgelöst wurde durch ein einmaliges Opfer. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz für dich und mich auf Golgatha. Es gibt im Neuen Testament trotzdem noch Opfer, die allerdings ganz anderer Art sind. Wir kommen gleich noch drauf. Im heutigen Text geht es nur um ein lebendiges Opfer. Es geht um deine und meine Hingabe, um unsere Leiber, unsere Fähigkeiten, unser ganzes Leben im Dienst für Gott. Oft überlassen wir eben viele Dinge durchaus in unserem Leben, Einsatz, Zeit, vielleicht auch Geld. Begabung. Und das ist grundsätzlich gut. Aber Gott möchte vor allem, dass wir uns selbst ihm überlassen. Wenn unser Leib mit seinen Lebensgewohnheiten, unser Ego sowie unsere Gedanken nicht unter die Kontrolle Gottes kommen, dann bleiben sie ein Brückenkopf für Sünde. Wir sind dann genauso eigensinnig, dickköpfig, empfindlich, beleidigt oder stolz, wie das so in der Welt üblich ist. Unsere Hingabe ist also ein ganz wichtiges Kennzeichen des neuen Lebens mit Gott. Wir werden immer wieder auch noch dazulernen müssen. Und Gottes Geist, das ist das Schöne, auswendig lernen so Bibelverse wunderbar, ja. Aber ich finde es so gut, dass es einen Geist Gottes gibt, der dich erinnert. Der dir das, ja, vielleicht hochholt, in dein Gedächtnis hinein. Auch dieses Reden Gottes zu uns oder diese Hinweise sind bei den einzelnen Menschen unterschiedlich. Oft ist es das Wort Gottes, manchmal kann es auch ein Lied sein, ein Stückchen, ein Vers oder einfach ein ganz einfacher Satz, der dich begleitet und du merkst auf einmal, da geht es lang. Erst durch das Opfer Jesu Christi ist es ja diese wunderbare Erlösung für uns möglich geworden. Schauen wir noch einen Augenblick auf die anderen Opfer, die im Neuen Testament erwähnt werden. Da gibt es das Lobopfer der Lippen. Das sind zum einen unsere Gebete, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott danken. Auch, dass wir heute durch den Himmel gut hierher gekommen sind, zum Beispiel. Oder unser Bekenntnis zum Herrn. Ich gehöre zu Jesus. Dann gibt es ein anderes. Wohltun und mitzuteilen, vergesset nicht. Auch ein Opfer. Jedenfalls wird es so genannt. Die praktische Nächstenliebe. In Hebräer 13, 16 werden eine Bibelstelle gebraucht. Heute geht es nun um das lebendige Opfer. Und das ist dein und mein Leben hinzugeben in die Hand des Herrn. Unter seine Kontrolle. Und diese Ganzhingabe, die geschieht zu einem, wenn wir uns bekehren, Gott hingeben und wiedergeboren werden. Eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Neue Menschen. Aber auch das ist ein Prozess, der dann ja, sich weiterentwickeln muss. Da ist einmal die Geburt und dann darf es weitergehen. Wenn jemand sagt, du bist immer noch der Alte, dann ist das zwar als ein ja, gutes Argument gemeint, man möchte dem anderen sagen, du hast dich noch, bist nicht so viel älter geworden, hast dich gar nicht so verändert. Aber wenn wir uns gar nicht verändern, innerlich, was natürlich nach außen dann auswirkt, dann ist das so eine Sache. Ja, dieses lebendige Opfer soll sich auswirken in deinem Alltag. Auch die Gnade Gottes soll sich in allen Lebensbereichen unseres Lebens und Leibes, körperlich und auch sonst, auswirken. Es ist ja nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern die ganze Lebensführung gehört mit dazu. In welcher Weise will Gott von unserem, von deinem, von meinem Leben Gebrauch machen? Paulus spricht hier von einem vernünftigen Gottesdienst. Was meint er damit? Zum vernünftigen Gottesdienst gehören nicht nur Veranstaltungen wie diese. Zu einem vernünftigen Gottesdienst nach dem Text gehört unser Alltag, gehören die Feier und Sonntage, gehört unser ganzes Leben. Ob es nun Rentnerleben oder Berufsleben oder bei jungen Leuten das Schulleben ist, egal. Und auch, wenn du auf deinem Sofa sitzt, auf diesem Zeit. Oder auch nicht. Aber mal sitzt du auch. Nehme ich an. Gehst auch mal schlafen. Und überall ist er bei dir. Hat dich lieb. Möchte dich auch gebrauchen. Und wenn man auf dem Sofa sitzt, kann man auch beten. Für Ilona, habe ich gehört. Ja, war dein Name richtig?
Jona.
Ach, Jona. Ja, habe ich das nur falsch verstanden. Jona, ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe irgendwo Ilona mitgekriegt. Okay, danke, dann weiß ich schon mal den richtigen Namen. Ja, all unsere Anlagen, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, aber auch unsere Begrenzung, unsere Schwächen. Da, wo wir Ergänzung brauchen, das alles gehört in Gottes Hand. Wir haben uns daran vielleicht gewöhnt, den Besuch einer christlichen Veranstaltung Gottesdienst zu nennen. Und das ist auch nicht ganz unrichtig, denn im Gottesdienst wird uns durchaus von Gott gedient. Das geschieht in der Verkündigung, durch Gesang, Lieder, Fürbitte und Gebrauch auch der Fähigkeiten anderer geistlicher Gaben, Gemeinschaft, nachher da an den Tischen sitzen und ein bisschen auch erzählen, eine Tasse Kaffee trinken, sich austauschen, vielleicht auch füreinander bieten. Manches kommt erst dadurch zum Vorschein. Wir dürfen dabei auch Gott dienen. Durch unser Zeugnis, durch unseren Lobpreis, Gebete, Mitarbeit, aktiv, gabenorientiert, finanzielle Unterstützung, das Reich Gottes fördern. All das geschieht auf einer Basis von Geben und Empfangen. Keiner hat alles und wir dürfen das, was wir haben, immer wieder auch reingeben und weitergeben. Und wir werden auch in den Fang leben. Unser geistliches Leben soll ja aufgebaut werden. Und dadurch werden wir dann auch fähig, im Alltag Gott zu dienen, als wahre Christen zu leben. Der Gottesdienst ist also nicht zu Ende, wenn wir hier die Tür zuschließen. Er soll sich im Familienleben, in der Freizeit, im Arbeitsalltag und in den Lebensgewohnheiten fortsetzen. Alles, was ich mache, darf ich nach Gottes Willen mit seiner Hilfe und unter seinem Segen tun. Dazu gehört vor allem, dass wir uns nicht den Maßstäben der Welt anpassen. Es ist die Art gemeint, wie Menschen in einer vom Egoismus geprägten Welt miteinander umgehen. Ich meine mir, wenn es hochkommt, sind wir vier oder so ähnlich. Deshalb warnt Paulus in Vers 2a und seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes. Gemeint ist hier das Denken und Wollen und Verhalten. Es hilft nicht, dass wir vielleicht einige Dinge meinen, die in dieser Welt üblich sind, wenn wir in unserem Leben trotzdem weiterhin uns vom ichhaften Denken wie eben genannt, bestimmen lassen.
Oder indem wir richten oder lieblos reden oder unbedingt den eigenen Vorteil durchsetzen wollen. Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Lebens zu Gott hin und das Vertrauen auf Gott, dass er es, auch wenn wir nicht alles verstehen, immer gut mit uns meint. Wir werden nicht alles verstehen. Es gibt immer mal Führungen, die ja, wir nicht so ganz einordnen können. Und dann, ja, halt doch einfach still. Kannst Gott sagen, ja, ich möchte das so und so gerne haben. Hast du einen Weg für mich? Darfst du alles? Aber bleib geduldig. Manche Dinge geschehen eben ganz schnell und andere ganz allmählich und langsam. Und dazu brauchen wir dann Geduld. Und der Geduldsfaden, wir hatten ganz lieben, bitte melden. Vielleicht kann ich noch was melden. Bestimmt. Ja, wir brauchen aber Ermahnung, Ermunterung, damit wir uns verändern lassen. Mein Ausbilder hat dann immer mal gesagt, wenn wir Auto fuhren und von der roten Ampel standen und die so lange rot war, die Liebe hört immer auf. Rot ist die Liebe, hat er dann gesagt. Habe ich nicht vergessen. Manchmal ist es ja. Heute ging es uns so, hier die letzte Ampel, bevor wir auf die Straße da kamen, habe ich das Auto abgewürgt und dahinter mir, der wollte gar nicht fahren, aber ging nicht. Und dann sprang die Ampel auch schon wieder um. Ja, dummes Zeug ist das. Ich habe dann so gemacht, damit er wusste, ich habe mich entschuldigt. Kann passieren. Und dann hat sie wirklich ziemlich lange gedauert, bis er grün wurde. Und dann kann man schon so ein bisschen sehen, ist der Geduldsfaden noch da. Ja, das ist manchmal so ganz praktisch dann auch. Aber wir brauchen immer wieder Gottes Gnade und dass wir dem auch einen Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Der Schlüssel dazu ist Gottes Liebe. Durch seinen Geist ausgegossen in dein Herz. Sag mir nicht, ach, ich habe so wenig davon. Dann bitte Gott, der gerne gibt. Ich habe manchmal auch zu wenig. Und da gibt es manchmal auch Leute, wo ich denke, ach ja, der ist schon wieder. Weil ich dann wirklich auch so ein bisschen quer sehe. Und gerade da brauchen wir Liebe, damit sich etwas ändert. Ich habe das auch im Berufsleben früher, bevor ich Pastor wurde, erlebt, habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und da gab es auch in den einzelnen Abteilungen der Firma ganz unterschiedliche Vorgesetzte. Und es gab eine Abteilung, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, das war so ein schwieriger Mensch, mit dem kam man schlecht aus. Und auch am Anfang bei mir war das nicht ganz einfach. Und ich habe dann einfach für ihn gebetet. Und am Schluss, jeder Lehrling war dann immer nur so eine gewisse Zeit in dieser Abteilung, war alles eigentlich wie von. Er hat kaum noch oder gar nicht mehr Schwierigkeiten. Wenn du irgendwie so einen Stolperstein in deinem Leben auch von Menschen hast, bitte einfach für den. Der braucht es. Und es gibt auch im Regieren oder in den Völkern, in den Staaten ganz unterschiedliche Leute, wo man vielleicht dächte, ach Gott, das wäre besser, wenn du den da wegnimmst. Aber bitte einfach für sie, bitten wir auch für die Wahl und
die Regierung, die jetzt noch da ist, dass sie einfach, auch wenn sie Gott noch nicht so kennen, einfach seinen Willen tun. Vielleicht ohne es zu wissen. Gott kann Gnade geben. Und so ist es wichtig, dass wir diesen Schlüssel der Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz, ja, uns immer wieder aufschließen lassen für die Menschen um uns herum. Wenn wir von dieser Liebe richtig erfasst werden, dann formt sie mehr und mehr uns und verändert uns. Und Menschen, ja, manche machen zu, das ist auch eine Entscheidung, aber manche werden sich öffnen. Liebe öffnet jedenfalls eher, als wenn du jemanden anschreist. Dann macht er ganz dicht. Ein erneuerter Sinn, darum geht es ja hier, kann auch prüfen, was der Wille Gottes ist. Wir haben gehört, dass Veränderung und Erneuerung auch mit unserem Denken zu tun hat. Unsere Gedanken und Einstellungen spielen eine viel größere Rolle in unserem Leben, als wir ahnen. Etwas haben wir schon gehört. Entsprechend meiner Einstellung werde ich auf bestimmte Ereignisse und Umstände verschieden reagieren. Zum Beispiel bei Schwierigkeiten. Ich kann lernen, damit umzugehen, sie geduldig zu überwinden, geistlich dabei reifer zu werden und auch gestärkt. Oder ich kann mich fürchterlich ärgern, dagegen aufbegehren, vielleicht sogar mutlos oder kleingläubig zu werden und sagen, die Welt ist so schwarz und schlecht. Ja, am liebsten, Herr, hol mich bald. Elia war so an einer Stelle ähnlich drauf. Aber er hatte nur Aufträge. Und Gott hat ihn dann zurechtgestutzt. Darum halte ich es lieber mit Hebräer, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Manchmal, wenn ich so einen Berg vor mir habe, ja, der Blick nach oben ist immer noch frei. Herr, ich weiß nicht, soll ich jetzt um den Berg rumlaufen? Führst du mich drüber? Da gibt es auch noch einen Tunnel mitten durch. Es gibt unterschiedliche Wege und der Herr macht es auch unterschiedlich. Aber vertrauen wir ihm einfach. Gehen wir zu der Not oder dem Berg, der gerade vor uns steht, und sagen: Herr, ich schaue jetzt auf dich. Zeig mir. Er wird durch seinen Geist uns glaubensstärkende Gedanken geben und er wird uns Lösungen zeigen oder einfach Kraft zum Überwinden. Manchmal muss er auch alte Gedankenfestungen wegräumen, auch davon haben wir schon heute gehört, an die wir uns so gewöhnt haben. Ich habe mich gewundert, dass meine Predigt und das, was wir heute vorher im Vorspann hatten, ja, doch sehr ähnlich sind.
Der Geist Gottes wirkt.
Ja, er hat das wohl gewusst, ich nicht. Ja. Ja, Gedankenfestungen, das können falsche Bilder und Vorstellungen über Gott sein, über unseren Nächsten oder sogar über dich selbst. Wie viele Menschen mögen sich selber nicht ausspielen? Und wenn du dich nicht selber annimmst, dann bist du immer schlecht drauf. Es geht dann ganz schnell. Und diese falschen Denkmuster über Gott, ich will gar nichts falsch machen, sonst brennt er mir einen über. Das ist so wie mit dem Rohrstock früher in der Schule. Heute gibt es das nicht mehr. Ich habe das mal erlebt. Da sollte ich was kriegen. Hatte eigentlich gar nichts gemacht, aber da gab es eine Pause und der Lehrer war draußen und irgendwer hat meinen Namen auf die Tafel geschrieben
Und der hat nicht lange gefragt, sondern nahm seinen Rohrstock, hat richtig doll ausgeholt und die Lampe zerschlagen. Er war so erschrocken, als ich wieder in meine Bank ging und mich hingesetzt habe. Und die Bänke, wenn man da so in der Mitte saß und die anderen eigentlich durchließen, dann konnte man ja nicht wieder hin. Ne? So ähnlich ist das dann gelaufen. Und er hat mich dann auch in Ruhe gelassen, hat sich ein bisschen gerecht, indem er mich dann nachher was fragte in der Stunde, wo ich vielleicht nicht ganz auf der Höhe war und dann ein bisschen zusammengestottert habe. Aber ja, wir sind dann doch klargekommen. Ja, so erlebt man das manchmal. Also es sind andere Zeiten gewesen. Vergesst das ganz schnell. Ja. Wir brauchen immer wieder Bilder über Gott. Und wo kriegen wir die richtigen her, wenn wir falsche haben? Auch das haben wir schon gehört, aus seinem Wort. Bei vielen Menschen liegen nämlich die Wurzeln ihrer Probleme in solchen falschen Denkmustern. Gott ist bei dir und er ist für dich und er liebt dich. Das ist das eine. Aber er möchte auch, dass du dich veränderst. Das ist das andere. Satan legt immer gerne, das sind diese Sachen von außen an uns herangetragen, falsche Gedanken über Gott, über dich selbst, über den Nächsten, uns in die Gedanken hinein manchmal. Aber das sind Angebote. Ich sage das ganz deutlich. Das sind Angebote, die musst du nicht annehmen. Die musst du nicht ihm abkaufen. Wir müssen unbedingt lernen, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und da bin ich froh. Ich bin in meinem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mit der Mutter bin ich wahrscheinlich schon die ersten Worte der Bibel irgendwie bekommen. Und da gibt es so ein ganz großes Reservoir. Und der Geist Gottes kann dann bei mir etwas lostreten, wenn ich irgendwas brauche. Und ihr Lieben, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, manchmal stehe ich dann nachts auf, wenn ich sowieso mal aufwache. Nehme ich nieder, bete, dass Gott mir einen Weg zeigt. Und dann kommt, ich habe es noch nie anders erlebt, immer ein Wort, das mir den Weg zeigt. Das ist so meine Schiene. Andere haben es mit Liedern, meine Frau kriegt mehr so Liedverse und hat da die Antwort. Gott hat viele Wege. Manchmal redet auch durch einen anderen zu dir. Es kann diese Predigt heute sein. Jeder Gedanke aber, der sich mit dem Wort Gottes oder über das Wort Gottes erhebt, den müssen wir bewusst unter seine Herrschaft, unter die Herrschaft Christi stellen. Im 2. Korinther 10, 4 bis 5 können wir da einiges nachlesen. Wenn Gottes Geist uns durch sein Wort leiten darf, dann erkennen wir sehr schnell, worüber Gott sich freut und was er gut heißt. Und so heißt es hier im 2. Vers, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, steht da, da ist der Denksinn gemeint, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Diese Bibelstelle zeigt nicht eine Steigerung des Willens Gottes, sondern dass unsere Erkenntnis seines Willens wachsen soll und wachsen wird. Das Gute erkennen, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gott führt uns weiter. Ja. Welche Auswirkungen hat nun erneuertes Denken im Umgang miteinander? Letzter Punkt. Ob wir uns von seinem Wort und durch Gottes Geist korrigieren lassen, das zeigt sich dann auch im Alltag und Gemeindeleben. Hier gibt es viele Möglichkeiten, dieses erneuerte Denken durch Hingabe, Mitarbeit und im Miteinander, in Gemeinschaft, ja, auszuleben. Vers 3, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er gesonnen sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem George W. Carver. Der war ja als Sklave geboren, offenbar farbig, kannte wohl auch seinen Vater nicht, also ein schlechter Start. Aber er ist Professor geworden, er malte Bilder, er hat vieles bewegt. Und eines Tages geht er spazieren und spricht so im Gebet mit Gott dabei. Man kann ja auch im Wald spazieren gehen und beten. Und fragt dann so Gott, warum hast du eigentlich die Welt geschaffen? Ja, sagt Gott, frag mal was Kleineres, das ist zu groß für dich. Ja, und geht da ein bisschen weiter und dann sagt er, ach Gott, sag mir doch, warum hast du Menschen geschaffen? Ja, du denkst immer noch, du bist ein kleiner Mensch und willst das gerne wissen, aber das ist auch noch zu groß für dich. Tja, was jetzt? Dann geht wieder ein bisschen weiter. Und dann kommt die Idee und sagt der Gott, warum hast du die Erdnuss geschaffen? Ja, sagt Gott, das ist so richtig deine Größe. Und dann geht er nach Hause und denkt über die Erdnuss nach. Er war Amerikaner. Wenn wir hier abends schon was kommt, oder auch nicht, er hat dann darüber nachgedacht, wie man Erdnuss verwenden kann und hat 100 und, wenn ich das richtig weiß, 53 Möglichkeiten gefunden, wie man Erdnuss verwenden kann. Oder noch Erdnussbutter oder so. Viele, viele Dinge. Ja, das war der George W. Carver. Das war seine Größe. Und durch diese vielen Verwendungsmöglichkeiten hat er dafür gesorgt, dass die Landwirtschaft umschwenkte und sie viel mehr Erdnüsse anbauen als vorher. Wenn wir uns nicht, wir überschätzen uns manchmal auch, wenn wir uns Gott stellen und ihn fragen, was hast du mit mir vor? Oder ja, einfach ihm Fragen stellen, wenn wir erkennen, wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen sein Wort. Dann vermeiden wir es, stolz und hochmütig zu sein, weil wir immer wieder diese Abhängigkeit erkennen. Wir sind uns unserer Begrenzung bewusst. Wir erkennen, wir brauchen Ergänzung. Und da müssen wir auch andere nicht mehr beneiden. Im geistlichen Bereich wissen wir, der Herr gibt nur so viele Aufträge und Vollmacht,
wie du im Maß deines Glaubens verwalten kannst, oder nach dem Maß deines Glaubens. Das steht ja auch hier, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ihr kennt alle das Gleichnis Jesu von den verschiedenen Teilen, die da drei Menschen bekommen hatten. Der eine 10 Teile, der andere 5 und der andere 1 nur. Und der da 1 hatte, der sagt, ach, tut doch gar nicht. Ich werde das schön vergraben, aufheben und wenn er kommt, dann kriegt er es wieder. Vielleicht denkst du auch, ach, was habe ich denn schon zu bieten? Aber fang einfach an, mit Gott es zu benutzen. Und es wird mehr werden. Er wird es segnen. Er wird dich dadurch segnen und andere. Nicht wir müssen groß rauskommen, sondern der Herr soll durch unser Leben, ob in kleiner oder großer Weise, groß gemacht werden. Auch in der Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Und gemeinsam sollen wir für den Herrn wirken. Wir sind Originale. Und so gibt es manchmal durch den Hintergrund oder wie wir aufgewachsen sind oder wie wir veranlagt sind, auch Schwierigkeiten, Fragen. Wir haben eine unterschiedliche geistliche Reife, der Erkenntnisstand ist unterschiedlich. Die Begabungen sind ganz verschieden. Und deshalb brauchen wir immer wieder Gnade. Wir sehen nämlich nicht den anderen rein. Wir können vielleicht so ein bisschen was wahrnehmen, aber täuschen wir uns nicht. Richten wir nicht vor der Zeit. Wir brauchen Gottes zurechthelfende Gnade und Weisheit im Umgang miteinander. Betet lieber füreinander, ehe ihr kritisiert. Ich meine jetzt nicht, dass man jemand mal was sagt, was nötig ist, was er vielleicht selber nicht erkennt. Der Herr hat Menschen dafür gesetzt und begabt, dass sie andere anleiten, dass sie ihnen seelsorgerlich helfen können. Leiter, Älteste, Pastoren, Seelsorger, Hauskreisleiter oder einfach welche Christen. Auch diese Dienste hat Gott mit Gnade uns verliehen, damit wir einander dienen. Beneidet die, die mehr bekommen haben als ihr vielleicht, nicht. Deswegen sind sie keine besseren Christen. Aber sie haben eine größere Verantwortung. Und als Gottes Haushalter erwartet er von uns. Was erwartet er? Dass ich mit dem Anvertrauten, was er mir gegeben hat, treu bin. Das ist alles. Und dabei wünsche ich uns bei dieser Treue, dem das zu verwalten, was er dir gegeben hat, wünsche ich uns allen in diesem neuen Jahr, wir haben uns ja noch nicht gesehen vorher, Gottes Segen. Und ganz viel Freude und Freudigkeit bei allem, was wir tun. Freude am Herrn, Freude an dem, das zu gebrauchen, was er dir gibt und gegeben hat. Und das wird dir mehr geben. Du wirst nicht arm dabei. Amen.
Amen.
Herr, wir danken dir, dass du so treu bist. Und auch wir dürfen mit dem, was du uns anvertraut hast, treu sein. Hilf uns dabei. Gib uns die nötige Liebe für unseren Bruder, unsere Schwester. Für die Menschen auf der Straße oder unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, wo auch immer. Dass wir einfach erkennen, wir brauchen deine Hilfe dabei. Wir brauchen manchmal auch Worte. Gib uns eine Zunge, die dich preist, die dich aber auch bezeugt. Hilf uns dabei. Danke, dass du da bist. dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.
Amen.